mit Thies. Mit Thies.
Ich besitze einen Spielwarenladen in Entenhausen, den Donald mit dem unsterblichen Satz im Schnabel betritt. Mal sehen, was der gute Scheck auf Lager hat.
Man hat so viel Spaß, wenn der Literaturkritiker Dennis Scheck über Bücher spricht. Die 100 wichtigsten Werke für unsere Zeit hat er in einem neuen Buch zusammengestellt. Schecks Kanon, die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur. Hallo nach Mainz.
Ja, grüß Gott, aber man muss da immer den Untertitel mitsagen, nämlich von Krieg und Frieden bis Tim und Struppi, damit ganz klar wird, dass das hier nicht zugeht wie in der Schule.
Absolut, dass da auch Überraschendes dabei ist. Und überhaupt Donald Duck ist auch dabei. Wie kann denn das sein?
Wir sagen Donald Duck, weil wir den Deutsch aussprechen. Duck, weil der deutsche Donald in der Übersetzung von Dr. Erika Fuchs was ganz Besonderes ist. Der hat mit dem Karl-Barkschen amerikanischen nichts mehr zu tun, denn diese Übersetzerin Erika Fuchs, die hat die Sprechblasen der Enten quasi in das Stahlbad der deutschen klassischen Literatur getaucht. Und deshalb sagt Onkel Dagobert beispielsweise, wenn der im Englischen ganz schlicht No sagt, dann sagt er eben auf Deutsch mitnichten.
Mitnichten.
Und das ist ein Unterschied um alles. So entsteht Literatur und so kann man Literatur mit Karl Barks und Dr. Erika Fuchs und seinen Entengeschichten überhaupt lernen. Aber ich musste den natürlich in den Kanon aufnehmen. Ich besitze einen Spielwarenladen in Entenhausen.
Ach nee. Wie haben Sie denn den erstanden?
Na, den kann man nicht erwerben, den muss man sich verdienen.
Ja. Und wie?
Ich kannte Erika Fuchs, ich habe die gegen Ende ihres Lebens, als sie fast schon blind war, die wurde ja fast 100 besucht und führte ein Interview mit ihr fürs Radio. Und sie hatte die Angewohnheit, Menschen, die sie mochte, aber auch Menschen, die sie nicht mochte, namentlich in ihren Geschichten zu verewigen. Und so komme ich zu meinem Spielwarenladen in Entenhausen, den Donald mit dem unsterblichen Satz im Schnabel betritt. Mal sehen, was der gute Scheck auf Lager hat.
Und ist auch so ein Ladenschild zu sehen? Also
ja, Spielwarenhandlung Scheck. Ja, gibt es zwei Geschichten, bin ich sehr stolz drauf. Ja, nun, Wahnsinn. Oh Unsterblichkeit, bist du ganz mein.
Ist das mal wieder so ein Fall, dass die deutschen Übersetzer ein Werk noch besser gemacht haben als im Original?
Ja, das hat ja schon Luther mit der Bibel gemacht.
Ich muss gerade denken an die Fernsehserie. Es waren die zwei, glaube ich, damals, die in der englischen Variante im Original, also ganz normal waren, aber in der deutschen Übersetzung voller Gags. Also diese Serie wurde durch die deutsche Übersetzung so viel besser gemacht.
Ich wünschte, irgendjemand würde das auch mit dem Tatort machen.
Aber darf man das denn eigentlich, Herr Scheck? Bevor wir nochmal über den Tatort reden. Aber darf man eigentlich so ein Werk viel besser machen? Sie sind Übersetzer. Sie dürfen das, wenn nur sehr begrenzt.
Naja, ich war Übersetzer. Ach, ich habe damit mit 13 angefangen und mit 30 habe ich es dann auch wieder sein gelassen.
Dann streiche ich das wieder.
Aber ich habe, die Übersetzer, die literarischen Übersetzer sind die unbesungenen Helden des Literaturbetriebs. Sonst würden wir ohne die im Moostopf sitzen und müssten den ganzen lieben langen Tag Ulla Hahn oder sowas lesen. Nee, auf die lasse ich mir nichts kommen. Aber natürlich, die deutscheste Frage überhaupt ist die Darf man das Frage? Und Gegenfrage, wer soll es uns denn verbieten?
Vielleicht der Autor selber, was man sich heute alles lizenzieren lässt. Also wenn Disney den Tarzan-Schrei im Musical in Hamburg auf der Bühne ertönen lässt, dann darf er wirklich nur so gemacht werden, wie er im Copyright steht. Man darf ihn nicht abändern. Das ist ja geradezu ein Wahn. Jeder möchte ja, dass seine Sache nicht verändert wird. Sind die Autoren da lockerer?
Na, nicht unbedingt. Es gibt natürlich das Copyright und das gilt 70 Jahre. Aber nach den 70 Jahren bin ich doch für ein Verhältnis zum Text, wie im Grunde eine Partitur für einen Musiker ist. Mhm. Wir wissen doch, dass Beethovens Symphonien, dass Bruckner Symphonien ganz anders klingen, je nach Dirigent, je nach Orchester. Und so ist es bei William Shakespeare eben auch. Mit klassischen Texten kann man sehr viel Spaß haben und deshalb habe ich ganz zum Schluss meiner Übersetzerzeit mich mal ein bisschen mit Ovid und seinen Metamorphosen beschäftigt.
Habe ich ja auch gedacht. Also ich meine, jetzt haben Sie schon so einen modernen Kanon, da freuen wir uns ja auch drüber. Und dann ist da aber so einer wie der Vergil. Ja, wann war der? Vor Christus auf jeden Fall, kurz vor Christus. Muss das denn wirklich sein in so einem modernen Kanon, wo Sie uns gerade mit Tim und Struppi und auch Donald Duck abgeholt haben?
Ja, aber ohne Vergil geht's ja nun gar nicht.
Warum?
Ja, ganz einfach, der war natürlich Dichter einer aufstrebenden Militärmacht. Für den hatte die ganze menschliche Geschichte nur einen Sinn. den Diktator Octavian, genannt Augustus, zu rechtfertigen. Und den hat er in seiner Aeneas besungen und unsterblich gemacht. Und das ist etwas, was Literatur eben auch kann. Literatur, Geschichte wird von den Siegern geschrieben, genau wie die Geschichte, die Historie, der wären Opfer, wir eben alle sind. Wir sind ihr jedenfalls ausgeliefert und daran muss man gelegentlich erinnern.
Zur Weltliteratur zählt für Sie ein Werk ja dann, wenn es so den Blick auf die Welt nachhaltig verändert. Geben Sie uns einfach mal so drei Beispiele, die Sie jetzt aussuchen, nach denen Sie wirklich anders auf die Welt geschaut haben, was ja ein sehr großer Begriff ist. Ne?
Ja, aber das ist mein Goldstandard. Das ist eine Frage, die jedes Werk, das in meinem Kanon ist, beantworten muss.
Natürlich.
Kannst du meinen Blick auf die Welt so verändern, dass ich die Wirklichkeit anders wahrnehme? Und ich glaube, jeder, der mal Franz Kafka gelesen hat, der weiß, dass man danach die Wirklichkeit anders betrachtet. Wer einmal den Satz gelesen hat, ein Käfig gegen einen Vogel suchen, das ist ja eine ganz wunderbare Technik, mit der Kafka arbeitet, die Umkehrung des Erwarteten. Ich kann keine Stellenanzeige lesen, ohne an diesen Kafka-Satz zu denken. Das sind alles goldene Käfige, die ihre Vögel suchen. Ja. Wer einmal Samuel Beckett Warten auf Godot gesehen hat, ich meine, der kann nicht in einen Gottesdienst gehen, ohne sich die Backen wund zu beißen. Und wer einmal Margaret Atwood gelesen hat, der sieht Donald Trump mit anderen Augen.
Okay, dann gehen wir die der Reihe nach nochmal durch. Da bin ich natürlich neugierig geworden. Also zunächst einmal der Kafka. Was macht der mit Ihnen, indem er die Welt einfach so auf den Kopf stellt, zumindest sprachlich? Ne?
Ja, sehen Sie, Kafka schreibt, ich liebe ja den Kafka der Tagebücher und der Erzählungen. Kafka vermischt Sternenstaub mit Banalstem. Es gibt eine wunderbare Stille, wo er mal sich darüber auslässt, dass er so oft über Sterbende schreibt. Oder in der Erzählung der Bau, ein Tier beschreibt das, ein Wesen beschreibt das ganz kompliziert, einen Bau mit vielen Fallen und blinden Gängen und so weiter anlegen. Und was macht das am Ende des Wesens? Es setzt sich vor den Eingang. Es hält sich gar nicht in dieser Festung auf, sondern es lauert draußen. Ja? Mhm. Es gibt die Geschichte vom Hungerkünstler, ja? Jemand, der so perfekt hungern kann, aber eine Sportart vertritt, die sozusagen keinen Publikumszuspruch mehr hat oder eine Kunstform vielmehr. Mhm. Der Hungerkünstler ist eine wunderbar emblematische Geschichte. Also Kafka, wissen Sie, ich habe den lange, lange verachtet, weil Kafka erschien mir als Inbegriff dessen, was ich auf gar keinen Fall werden wollte. So eine rückgratlose Papierexistenz, immer vor sich hin schreibend und sorgen, dass das Geschreibe nichts tauge und unfähig, sich von den Eltern zu lösen. Aber das ist alles völliger Quatsch. So war Kafka gar nicht. Der war ja riesengroß, ein sehr gut aussehender Mann in seiner Zeit, der nun sich um sein Privatleben auch keine großen Sorgen machen musste.
Warum haben Sie denn gedacht, dass der anders ist?
Das war das Kafka-Abziehbild, das man damals in der Schule serviert bekam. Kennen Sie, also der schrieb ja mal seiner Verlobten Felice Bauer das Telegramm, noch immer unentschieden. Franz, kann ein Mann einer Frau Jämmerlicheres schreiben als noch immer unentschieden? Ich meine, das ist doch furchtbar, ja? Und dieses Zaudere, dieses Kunktatorische, das hat mir gar nicht gefallen. Heute habe ich dafür mehr Verständnis.
Entschuldigen Sie, das was? Das Kunktatorische?
Ja.
Ach schön, jetzt lerne ich auch noch neue Wörter hier.
Deutsch mit Dennis Schick.
Was heißt Kunktatorisch?
Zögernd, zaudernd, man nennt gewisse historische Figuren, haben im Lateinischen den Beinamen Kunktator.
Sehr schön. Jetzt haben Sie den Beckett auch noch erwähnt. Der Beckett, den man mir in der Schule so verleidet hat. Also Warten auf Godot habe ich bis heute, selbst als großer Theaterfan, nicht wirklich verstanden. Ich langweile mich, nur wenn ich daran denke.
Naja, Moment. Also erstens mal, dann haben Sie vielleicht die falsche Inszenierung gesehen, aber ich hatte das wahnsinnige Glück. Ich habe, wie gesagt, sehr früh angefangen mit literarischem Übersetzen, den Übersetzer von Samuel Beckett, Elmar Tophofen, kennenlernen zu dürfen.
Ja.
Und der brachte mir erstens mal die Welt von Beckett nahe, der brachte mir aber vor allem nahe, dass Beckett einer der ganz großen Scherzbolde der Weltliteratur ist. Ich meine, das sind ja geniale Witze. Beckett interessiert sich eben dafür, was passiert, wenn die Sprache nicht mehr weiterträgt, wenn die transzendentale Erlösungserwartung, die wir doch alle haben, wir warten auf den Messias und wenn der nicht kommt, dann doch wenigstens auf die große Liebe und wenn das nicht mehr hilft, dann auf den Lottogewinn. Wie gehen Menschen um, während sie darauf warten und ihr Leben ihnen zwischen ihren Fingern verrinnt? Und lieber Herr Thees, das ist doch genau Schweinchens Problem. Meins und ihres. Was kann es Aktuelleres geben als Samuel Beckett?
Gut, also meine Inszenierung, die ich damals gesehen habe als erste, die war in den 80ern in der Mehrzweckhalle Mellendorf bei Hannover. Ein Tourneetheater. Das war vielleicht nicht der glücklichste Griff. Möglicherweise hätte ich einen anderen Zugang zu Beckett gefunden.
Ach, sehen Sie, also alleine schon diese Nebenfiguren bei Beckett, Wladimir und Estragon, die Hauptfiguren, aber ja. Pozzo nicht. Das ist doch, Harald Schmidt hat sich ja da mal in Bochum dran versucht und mit großem Erfolg. Ich könnte mir ja auch vorstellen, sowas zu inszenieren mit Martin Walser und wer fiel mir denn sonst noch ein? Ich glaube, das wäre Alice Schwarzer wäre ganz gut.
Martin Walser. Ich erinnere mich auch noch an das Fernsehspecial, das Sie gemacht haben damals.
Ich auch, sehr gerne. Das war ein sehr angenehmer
Teil. Weil das ist ja, ich finde, das ist ein komplett irrer Autor, der also so wunderbar schreibt. Und wie haben Sie diese Tage in Erinnerung? Sie sind ja immer da von einem Ort zum anderen gefahren und dann ging es wieder rein ins Auto. Und ich musste immer nur auf die Augenbrauen gucken von dem Martin Walser, die an Stacheldraht erinnern. Hat Sie das nicht irritiert?
Also, nein, aber glauben Sie mir, Martin Walser ist der zurechnungsfähigste Mensch, den Sie in diesem Leben treffen können. Von solchen Äußerlichkeiten darf man sich als Literaturkritiker nicht abhalten lassen. Klar. Der eine hat eben lange Augenbrauen, der andere nicht. Nein, Walser hat eine Eigenart, die ist allerdings ein bisschen irritierend, daran muss man sich gewöhnen, dass er gerne in das alemannische Du verfällt, auch wenn man sich eigentlich siezt. Also plötzlich duzt er einen, ja. Aber man muss zurücksiezen, weil ich bin ja kein Alemanne, sondern Schwabe. Und glauben Sie mir, ein so großer Sprachartist wie Martin Walser, dem unterläuft das nicht zufällig, sondern das setzt er natürlich gezielt ein. Außerdem ist Walser ein großer Puffer und Knuffer. Also wenn Sie die Nähe von Martin Walser suchen, insbesondere als Literaturkritiker, dann müssen Sie was einstecken können, weil es ist des Landes nicht der Brauch, zurückzuschlagen.
Ja. Haben Sie irgendetwas auch mal Negatives geschrieben über Martin Walser? Also negativ meine ich jetzt nicht so, aber irgendetwas, was vielleicht nicht so vorteilhaft war.
Ich bin jetzt 54 Jahre alt, im Laufe eines so biblisch langen Lebens bestimmt.
Natürlich.
Aber eigentlich, ich schätze Martin Walser sehr, ja. Muss ich sagen. Und ich habe einige der schönsten Bühnenmomente mit ihm erleben dürfen, weil er ja, wissen Sie, so unglaublich fleißig war. Der fing ja auch beim Vorläufer des SWR an. Der war ja mal die rechte Hand des Programmdirektors. Der hat quasi das Fernsehen im Süden mit erfunden. Diese Vielfalt. Sie können bei Martin Walser alles über Hölderlin lernen. Sie können alles über Robert Walser, seinen Namensvetter, lernen. Mhm. Sie können alles über Nietzsche bei Walser erfahren. Der ist schon klasse.
Der Walser, der aber nicht in Ihrem Buch drin ist. Nicht mal mit einem einzigen Werk. Und dabei ist er wirklich einer der ganz großen Deutschen.
Aber ganz klar. Aber wissen Sie, wären wir Schweizer, dann würden wir jetzt weinen, dass Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt nicht drin sind. Und wären wir Österreicher, dann würden wir um Robert Musil weinen.
Natürlich.
Und so müssen wir halt um Günter Grass, der war nun wirklich ganz dicht dran, weil die Blechtrommel ist ein großer Roman. Aber es tut mir leid, der Kanon sollte ja auch Platz schaffen, zum Beispiel für die in der Vergangenheit so unterrepräsentierten Frauen der Weltliteratur. Mhm. Es gab den Versuch der Zeit in den 70er Jahren, die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur, die 100 wichtigsten Bücher aufzulisten. Da fand sich sage und schreibe eine Frau drin. Das müssen Sie sich mal vorstellen.
Hammer.
Ja, das geht natürlich nicht. Also da wollte ich dann schon ein bisschen Platz schaffen. Und das andere, es gab einen berühmten Kollegen im letzten Jahrtausend, der Name fällt mir immer nicht ein, der hat auch einen Kanon gemacht und der kam doch tatsächlich auf die Idee, einen rein deutschsprachigen Kanon aufzustellen, als wäre Literatur nicht das erste globalisierte System der Welt.
Mhm.
Also da käst echt mein Hirn, wenn ich so was sehe. Jedenfalls, wenn ich also Platz für Frauen und für internationale Autoren schaffen möchte, den Blick auch vom eurozentrischen Tellerrand heben und nach Afrika, nach Asien, nach Südamerika auch schauen möchte, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auf einige sogenannte TWEMs, Dead White European Males, zu verzichten. Und insofern, also Walser wäre in den 200 wichtigsten Werken der Weltliteratur vertreten.
Dann gehen wir nochmal zurück zu Ihrem Kanon, zu Shecks Kanon. Jane Austen ist natürlich auch dabei. Sie ist ein Heilmittel gegen Liebeskummer, sagen Sie.
Unbedingt.
Aber weil, wie kann die denn helfen?
Naja, dieser Kollege aus dem letzten Jahrtausend, dessen Name mir immer nicht einfällt, der sagte ja mal berühmtermaßen, dass die Literatur nur zwei Themen kenne, nämlich Liebe und Tod. Aber das dritte Thema hat er vergessen. Geld. Literatur handelt immer von Geld oder sehr oft von Geld. Und Jane Austen schreibt mehr über Geld als über Liebe. Das ist das Schöne. Es ist eben eine Gesellschaft, wo der materielle Stand, die Frage des Versorgtwerdens, alles entscheidend ist und unsere bürgerlichen Konzepte der ewigen Liebe weit transzendiert. Und wenn man sozusagen mit einer Dagobert-Duck-Brille Jane Austen liest, dann kommt man echt auf seine Kosten.
Aber wie hilft sie jetzt gegen Liebeskummer?
Ganz einfach. Wir glauben ja, wenn wir Liebeskummer haben, dass wir die Einzigen seien, denen das Schicksal so schlechte Karten ausgeteilt hat. Und Literatur lehrt uns, uns zu relativieren, den Blick vom eigenen Nabel zu heben und zu merken, hoppala, da gingen Menschen, die heute auf dem Friedhof liegen, die haben schon ganz Ähnliches empfunden, gedacht, erlebt, verarbeitet. Wie haben es denn die gemacht? Insofern für mich war Literatur immer eine echte Trostquelle, ohne sich aber reduzieren zu lassen auf so ein Trostpflästerchen für vom Kapitalismus oder sonst was wundgescheuerte Seelchen. Da ist Literatur viel zu bissig. Literatur ist ein Dieser. Da muss man sich genau überlegen, ob man zu einer so gefährlichen Bestie mit in den Käfig steigt.
Also Mark Twain war kein Fan von Jane Austen, ne?
Nein, der hat ja mal berühmtermaßen gesagt, immer wenn ich Jane Austen lese, möchte ich sie am liebsten aus dem Grab ausbuddeln und ihr mit ihrem eigenen Schienbein eins über den Schädel ziehen. Ein wunderbares Zitat. Da merken Sie, dass Jane Austen auch heute noch starke Gefühle mobilisieren kann.
Ja. Und Literatur kann Leben retten und hat auch ihr Leben gerettet. In diversen Situationen.
Häufig auch das Leben eines Literaturkritikers ist keine unendliche Kette von Triumphen, Siegen und aufrecht die Richtstätte verlassenen Gängen, sondern manchmal erleidet man auch Niederlagen und es geht einem weniger gut. Und dann muss man eben auch das Trostreservoir der Weltliteratur für sich entdecken.
Gehen wir mal zu dem jungen Dennis Scheck. Wann hat denn Literatur Ihnen das erste Mal das Leben gerettet?
Meine Eltern haben mich aufs Land verschleppt in ein winziges, trostloses, schwäbisches Kaff, wo man dem Nichts beim Nichten zuschauen konnte. Und das Einzige war, es war ein grauenhaft ödes Kaff. 232 Einwohner, 30 Kilometer von Stuttgart, das war aber die Festung der Einsamkeit. Und ich glaube, ohne mein passioniertes Interesse für Science Fiction, Fantasy und Horror hätte ich das schon mal nicht überlebt. Ich brauchte 6,5 Jahre, um mit 15,5 von zu Hause wegzukommen, auszuziehen. Und das war Gott sei Dank Literatur, die Pfeile, die mich aus dem Gefängnis befreite, das meine Eltern für mich gebaut hatten.
Sie waren ja auch zwischenzeitlich in einem ihrer Leben mal Literaturagent. Auch ja, nicht mehr,
das
ne?
War also zwischen 13 und 20 oder ja. 22.
Aber mit 13 schon die eigene kleine literarische Agentur gegründet.
Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, sagt Hölderlin. Das war natürlich ein Versuch, aus dieser für mich wirklich unerträglichen Lebenssituation herauszukommen.
Wen haben Sie denn damals vermittelt als literarischer Agent mit 13?
Ach, zig Science-Fiction-Autoren. Ich glaube, die sind Gott sei Dank heute weitgehend in Vergessenheit.
Also alles Klassenkameraden oder was?
Nein. Schon? Ich habe australische Science-Fiction-Autoren oder eine Agentur aus Australien vertreten. Ich habe die russische Urheberrechtsagentur WAB und die polnische vertreten mit einigen, also gesagt Ihnen Adam Wisniewski, Snerk, was? ein großer, bedeutender polnischer Autor, den habe ich erfolgreich an Heine vermittelt in ein Taschenbüchlein und so weiter und so weiter. Aber also große Meriten, fürchte ich, als Agent habe ich mir nicht erworben. Immerhin aber, das war ein Triumph, ich konnte einer deutschen Malerin einen Auftrag besorgen, dass sie das Titelbild des amerikanischen Magazines of Fantasy and Science Fiction machen durfte oder malen durfte. Das war sehr ungewöhnlich, weil normalerweise gab es da nur eine Einbahnstraße. Also die Deutschen haben das Amerikanische nachgedruckt, aber nicht umgekehrt. Mhm. So, aber das Wichtigste an dieser Agententätigkeit war, dass ich mich nicht gescheut habe, auch ein bisschen den Blick zu schärfen für die materielle Bedingtheit der Entstehung von Literatur und dass es mir die Bekanntschaft mit meinen Helden und Heldinnen, den literarischen Übersetzern in Deutschland, eintrug.
Damals ging also alles noch ohne Unterschrift offensichtlich, denn als 13-Jähriger hätten Sie nicht unterschreiben dürfen.
Oh doch, meine Eltern fürchteten nämlich sehr, dass meine geschäftlichen Aktivitäten die Telefonrechnungen von über 2000 Mark produzierten, stellen Sie sich das mal vor, was das bedeutet hat, ihnen ihr im Speise ihres Angesichts erworbenes schwäbisches Häusle kosten könnten. Und spätestens als die Bank mal meine Mutter anrief und sagte, wissen Sie, dass Ihr Sohn Geschäfte mit der DDR macht? Denen hatte ich Science-Fiction-Geschichten aus Australien verkauft. Da beschlossen sie, mich vorzeitig geschäftsfähig erklären zu lassen, um eine strikte Trennung zwischen meinen Unterfangen und ihrem.
Und das geht? Man das kann den Minderjährigen zum Geschäftsfähigen erklären ging lassen?
Damals jedenfalls.
Ach, kurios. Und Sie haben einfach tatsächlich das Ganze über Telefon gemacht. War das der Einsamkeit geschuldet, letztendlich dort auf dem Land? Oder waren Sie umtriebig wie kein Zweiter?
Nein, das Internet war ja noch nicht erfunden. Da war Telefon schon relativ fortschrittlich. Ja, ich besaß natürlich dann auch bald ein Faxgerät. Und ich habe unglaublich viel Geld in Frühformen des PCs investiert. Speicherschreibmaschinen und so weiter. Ich hatte immer besonders gern die von Olivetti, weil die ein bisschen so aussah, als wäre sie vom Designer von Krieg der Sterne hergestellt worden. Schwarz, mächtig, der erste summende Bildschirm.
Und die 2000 Euro Mark damals, D-Mark, konnten Sie stemmen, auch alleine?
Gott sei Dank. Wissen Sie, meine Mutter...
So gut liefen die Geschäfte schon damals. Mutter. Das verdient man ja heute nicht mal mit dem Literaturbusiness.
Doch. Meine Mutter hat sich nie von ihrer Mutter getrennt. Die war Köchin. Und die war für die Telefonrechnung zuständig. Und ich kann Ihnen sagen, meine Oma hat mir oft geschäftlich den Arsch gerettet. Dafür sind Omas ja aber da.
Sehr gut. Besitzen Sie eigentlich auch ein T-Shirt, auf dem draufsteht, but the book is better?
Aber Herr Thies, Sie wissen doch, ich laufe doch nicht im T-Shirt rum.
Ja, vielleicht heimlich im Wohnzimmer, wenn keiner zuguckt und die Vorhänge sind zu.
Heimlich, wenn die Vorhänge zu sind, mache ich was ganz anderes in meinem Wohnzimmer.
Ja, ich habe es nämlich gerade erst vor 2 Tagen bei jemandem gesehen, but the book is better, ne, wenn man ein Buch liebt und es wird ja heutzutage alles verfilmt.
Das ist die alte Streit zwischen Kino und Literatur.
Ist doch klar und natürlich sagt man, wenn man das Buch gelesen hat, irgendwie, ja, aber natürlich konnte das Buch nicht wiedergeben, das Buch war besser. Gab es bei Ihnen jemals eine Verfilmung, mit der Sie richtig glücklich waren?
Also ich muss zugeben, dass ich Peter Jacksons Verfilmungen von dem Herrn der Ringe, nicht vom Hobbit, aber vom Herrn der Ringe, für sehr gelungen halten. Da können Sie ja quasi mit umblättern im Buch. Im Kinosaal, ja, das war schon ganz okay. Ich glaube auch, dass Stanley Kubricks Fassung von Arthur C. Clarke's Science-Fiction-Roman 2001, dass die Kinofassung besser ist als der Roman. Das wären so die beiden Extreme, die mir einfallen. Ich glaube, ich glaube auch, dass Woody Allens große Stadtneurotiker und so weiter besser sind als nur die Drehbücher. Ich habe aber eine große innige Beziehung zum Kino, einfach weil ich nichts Schöneres mir vorstellen kann, als einen Billy Wilder-Film zu sehen. Mhm. Und Billy Wilder beweist einfach ein so geniales Gefühl für Timing.
Aber man hört immer von Billy Wilder. Was hat denn der so gut gemacht? Haben Sie mal ein konkretes Beispiel, an dem wir sofort verstehen, was die Genialität eines Billy Wilders war?
Na, die Genialität eines Billy Wilders bestand eben in dem, denken Sie nur das Ende von dem Film, wo zwei diesen Mafia-Mord, das Valentine-Massaker, miterlebt haben, zwei Musiker und sich jetzt getarnt als Frauen in einer reinen Damenband durch die USA bewegen. Und eine lernt also tatsächlich einen Millionär kennen. Und der Film geht damit aus, dass er sie ihm mitteilt, dass sie nicht heiraten können. Und irgendwann, also sie führt alle möglichen Gründe an, also ich bin eben das nicht. Und dann nimmt sie zum Schluss die Perücke ab und sagt, aber ich bin ein Mann. Und ihr Bräutigam sagt, macht nichts. das ist für einen Film aus den 60er Jahren schon genial. Aber Billy Wilder hat sich ja immer auf Lubitsch bezogen. Und sein oder nicht sein ist natürlich tatsächlich die schönste Komödie über den Zweiten Weltkrieg, die man sich vorstellen kann.
Herr Scheck, wir erleben Sie heute in richtig guter Laune.
Ja.
Hat auch mit den Nobelpreisen zu tun für Literatur. Peter Handke, der Österreicher, hat einen bekommen. Wie zufrieden sind Sie damit?
Prächtigst.
Ja?
Sie glauben gar nicht. Ich finde diese Auszeichnung von Olga Tokarczuk, der Polin, und ja? Peter Handke, das ist so eine richtige schallende Ohrfeige ins Gesicht der politischen Korrektheit. Weil, wissen Sie, es gibt ja zwei Herleitungen des Dichters. Der eine sagt, ich stamme vom Priester ab, und der andere sagt, ich stamme vom Hordenclown ab in der Steinzeit. Und Handke ist natürlich ein typischer Vertreter des Dichterpriesters, des ganz hohen Tones. Aber Peter Handke hat sich ja total in die Nesseln gesetzt mit seinem Engagement für ein vereintes Jugoslawien, für seine Solidarität mit Slobodan Milosevic. Der schien also sich vollkommen rausgekegelt zu haben. Es ist deshalb ein schöner Tag, weil wir erleben können, dass selbst die Bastion der politischen Korrektheit schlechthin, die Schwedische Akademie, die den Nobelpreis verleiht, einem Autor verzeiht, dass er mal riesigen politischen Unfug geredet hat, wie wir alle ja mal politisch uns vergaloppieren, aber dass dieser Literaturnobelpreis nach ästhetischen Kriterien vergeben werden muss, nach Würdigung der Kunst. Und allein schon für seine zwei Theaterstücke, die Publikumsbeschimpfung und das geniale Spiel ohne Fragen, übrigens eine Nachfolge, wenn man so möchte, die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, eine Nachfolge von Warten auf Godot, hat er diesen Nobelpreis verdient. Das sind zwei Stunden, die Stunden, da wir nichts voneinander wussten, wo nichts auf der Bühne gesprochen wird. Da gehen nur Menschen über einen Platz. Und das ist eines der spannendsten Theaterstücke, das ich jemals gesehen habe.
Und jetzt bringen Sie uns die Olga noch nahe. Die Olga, die mir gar kein Begriff war bisher.
Ah, die konnte man ja auch öfters, die lebte ja sogar mal ein Jahr in Berlin, um die Jahrtausendwende, glaube ich. Olga Tokarczuk ist eine wunderbare Autorin, quasi eine Autorin der Migration. Das ist so eine große Backpackerin, die reist mit ganz kleinem Gepäck und ist eigentlich, ihr Werk illustriert dieses schöne Sentenz: Bäume haben Wurzeln, Menschen haben Beine und der liebe Gott wird sich schon was dabei gedacht haben. In ihrem Buch Unrast hat sie eine wilde Textsammlung von Traumprotokollen, kleinen Erzählungen, Tagebuchskizzen, vielleicht auch anknüpfenden Kafka, vorgelegt, die im Grunde alles, was mit dem Menschen in Bewegung zu tun haben. Und jetzt hat sie ganz aktuell in dem Kampa Verlag einen über 1000-seitigen Roman, das hätte ich der nie zugetraut, weil die ja unterwegs war, immer zu kürzeren Texten, vorgelegt über Jakob Frank. Das ist ein polnischer Jude, der die polnischen Juden ja im Grunde erlösen wollte. Der wurde 1726 in Polen geboren und 1791 ist er in Offenbach gestorben. Habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich freue mich drauf.
Herr Scheck, ganz ehrlich, wenn man so Bücher liebt und sie verschlingt ein Leben lang, dann will man natürlich auch irgendwann mal selbst was schreiben, was man als Literaturkritiker ja sicher gar nicht traut, weil alle warten nur darauf, sich auf einen zu stürzen. Aber wann hat's denn bei Ihnen das letzte Mal gejuckt, vielleicht doch mal selber was zu Papier zu bringen, eine Welt entstehen zu lassen?
Ach, wissen Sie, ich habe zwischen meinem 13. und meinem 30. Lebensjahr alleine über 30 Bücher ins Deutsche gebracht als Übersetzer. Ich habe unzählige Artikel und Interviews übersetzt. Ich glaube, ich habe jetzt als Sachbuchautor auch schon 6, 7 Bücher geschrieben. Danke der Nachfrage. Ich habe überhaupt wenig Anlass, den 90.000 Neuerscheinungen, die es gibt im Jahr, jetzt unbedingt noch ein eigenes belletristisches Werk da hinzuzufügen. Ja. Ich bin jetzt mit meinem Kanon ganz zufrieden. Gut.
Ich habe ja auch nicht davon geredet, dass Sie es veröffentlichen. Nur einfach nur schreiben. Für die eigene Schublade.
Für die Schublade schreibe ich gar nichts.
Dennis Scheck, der seinen Kanon zusammengestellt hat. Schecks Kanon heißt dieses Buch, von Krieg und Frieden bis Tim und Struppi. So, dann werden wir uns ja mal weiter durcharbeiten und ein paar Bücher wieder neu entdecken, bei denen es eigentlich schon überfällig ist. Denn davon gibt es ja genug da drin.
Aber klar.
Danke für heute und bis bald mal wieder.
Dank Ihnen. Gruß nach Baden-Baden.